Nina Konrad lebt in der Schweiz und beschäftigt sich seit 10 Jahren mit Leder. Sie baut regionale Lieferketten auf und lässt für die firmeneigene Brand Marei auch hochwertige Lederprodukte wie Taschen und Gürtel fertigen. In der heutigen Folge unterhalte ich mich mit Nina über das kontroverse Thema Leder. Wir sprechen über Lederproduktion im Süden und im Norden, ziehen einen Vergleich zu synthetischen Materialien, beleuchten ethische Fragen, sprechen über Kreislaufwirtschaft und die Produktion von regionalem Leder in der Schweiz. Nachhaltige Materialien, großartige Handwerkerinnen, inspirierende Veranstaltungen. Ich stelle für dich einen bunten Strauß textiler Themen zusammen im Textilportal-Podcast von und mit Gabriele Brandhuber. Bevor wir starten, möchte ich mich bei den edlen Spenderinnen bedanken, die seit der letzten Folge ihre Wertschätzung für meine Arbeit durch einen finanziellen Beitrag ausgedrückt haben. Das sind dieses Mal Gudrun, Claudia, Sabina, Brigitte, Barbara, Maria und Elke. Vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung. Falls auch du dich beteiligen möchtest, geh auf textilportal.net/spenden oder in die Shownotes, wo du den Spendenlink ebenfalls findest. Herzlichen Dank. Und jetzt zur heutigen Folge. Liebe Nina, schön, dass du heute zu Gast bist, und zwar dieses Mal weniger zum Thema Fibershed und viel mehr zum Thema Leder.
Hallo Gabi, ich freue mich sehr, mit dir heute über Leder zu sprechen.
Ja, das finde ich eine ganz spannende Sache und auch sehr kontrovers teilweise diskutiert, da werden wir dann später dazu kommen. Als erstes interessiert mich jetzt einmal, wie kommst du eigentlich dazu, mich mit der Lederverarbeitung zu beschäftigen?
Ja, wieso beschäftige ich mich mit Leder? Das war eigentlich mehr ein Zufall. Lustigerweise habe ich gerade gestern Abend einer Freundin diese Geschichte erzählt, wie ich zum Thema Leder kam. Ich hatte 2014 ein erstes Projekt gemacht mit Wolle, tatsächlich. Und hatte damals eine kleine Lieferkette aufgebaut und Wollprodukte hergestellt für kleine Kinder. Ich hatte damals mein zweites Kind bekommen und war sehr frustriert über die Angebote von Wollprodukten, weil man einerseits gefiel mir das Design nicht, andererseits wurde sehr oft mit irgendwelchen synthetischen Materialien gearbeitet. Und drittens, hatte man halt keine Ahnung, wer es machte. Und teilweise wurden mir sogar Sachen geschenkt, irgendwie selbst gemacht, aber der Rest überzeugte mich trotzdem nicht und habe dann ein kleines Label gegründet und Wollprodukte aus südfranzösischer Merino-Wolle, pflanzlich gefärbt, in Kirgisistan hergestellt. Genau, ich habe da so ein Frauennetzwerk mit aufgebaut, in Zusammenarbeit mit Helvetas. Das ist eine Organisation der internationalen Zusammenarbeit in der Schweiz. Und habe da so viele erste Erfahrungen gemacht als Unternehmerin mit einem Brand, mit Lieferketten und so weiter. Und dann ein Jahr später eigentlich kam eine Freundin auf mich zu, die arbeitete damals für Coop, das ist ein Schweizer Detailhändler, Lebensmittel und auch sonstiges haben die. Und sie musste damals auf Anfrage vom Schweizer Tierschutz abklären, ob es möglich wäre, Lederwaren, also dass Coop eigentlich Lederwaren herstellt und verkauft als Schweizer Rohware. Mhm. Er hat mir davon erzählt und gesagt, ach, und die wollen das nicht und du hast jetzt gerade so ein Projekt gemacht mit einer Lieferkette und wie machst du das und wollen wir hier nicht irgendwie vielleicht was Gemeinsames machen, weil Coop sagt, nee, das geht nicht, komm, wir machen das. Und genau, und so kam ich eigentlich mehr durch Zufall dazu, überhaupt mal mich in dieses Material einzudenken. Das war für mich bis dahin einfach ein Material wie jedes andere. Ich glaube, bis dahin hat man sich auch nicht wahnsinnig viele Gedanken gemacht über Materialien an und für sich. Mhm. Genau. Und dann haben wir wir haben in der Schweiz ein bisschen die Schweiz ist ja klein. Wir haben einen großen Häutehändler, der bei den Schlachthöfen die alle Schlachtnebenprodukte abholt. Also neben den Fellen natürlich auch alle Kategorien, auch Köpfe und Knochen und Sehnen und Mageninhalt und halt alles, was anfällt. Mhm. Und mit den Fellen gibt es ein Departement und damit handelt der eigentlich als Einziger in der Schweiz. Und wir hatten dann ein Meeting mit dem und der meinte dann, ach, Sie haben da schon eine GmbH, ja, okay, machen wir ein Projekt. Und so haben wir dann 100 Felle eingekauft von Rindern und haben die dann mal pflanzlich gegerbt in der Toskana und Ledertaschen hergestellt. Und ja, da habe ich irgendwie angebissen. Okay. Seither hat mich das Thema nicht mehr losgelassen. Genau.
Ja. Das ist ja total spannend. Du sagst jetzt gerade Nebenprodukt, ne? Also die Häute sowie halt auch tierische Nebenprodukte. Das fand ich unlängst total spannend. Da habt ihr ja bei Fibershed eben einen Talk am Abend gemacht. Du und die, hilf mir, wie heißt
Alicia.
Sie?
Alicia. Alicia, genau.
Genau, von wildes Leder.
Wildes Leder, genau.
Aus Deutschland. Ja. Und da habt ihr nämlich davon gesprochen, dass diese Felle oder diese Häute ja als Nebenprodukt anfallen. Und du hast zu mir auch schon mal gesagt, bei uns stirbt kein Tier wegen der Haut. Also genau. Diese Häute, die ihr verwendet, im Gegensatz zu Pelzen, ja, ich glaube, das kommt aus dieser Pelztierdebatte, wo Tiere einfach gezüchtet werden, um ihnen die Haut abzuziehen. Im Fall vom Leder ist das eben gerade nicht so. Genau. Das sind die Häute und ähnlich wie die Wolle, nämlich auch so ein tierisches Nebenprodukt, eigentlich gar nicht ein zentrales, sondern das fällt halt an. Und was passiert normalerweise mit diesen Häuten, wenn ihr die nicht aufkauft?
Genau, gerade noch schnell zu diesem Pelzthema. Ja. Ursprünglich war ja, also früher hat man Pelze ja auch einfach genutzt, was jetzt bei dieser, und dann hat man angefangen, Tiere dafür zu halten, weil es vielleicht zu wenige gab oder alle wollten Pelz. Mhm. Bis man das jetzt halt einfach so verschrien hat, was ich eigentlich, also ich finde auch so, Pelzzucht, Tierzucht für Pelze, absolut, gehört verboten. Aber gleichzeitig finde ich es mega schade, wenn Millionen von Fellen entsorgt werden, einfach weil man gegen Pelz ist. Weil natürlich ein Konsument auch nicht unterscheiden kann, ist jetzt dieser Pelz aus der Jagd, weil wir die Füchse regulieren müssen oder weil wir eine Nutria-Plage haben oder weil wir so viele Marderhunde haben, die bei uns gar nicht heimisch sind und so weiter oder Waschbären. Mhm. Und dass man das dann halt einfach alles entsorgt, weil man ihr Pelz nicht mehr nutzen darf. Das finde ich eigentlich auch finde ich total schade im Hinblick auf Ressourcennutzung. Ja. Genau, weil alle sprechen ja davon, dass man Abfall reduzieren soll. Und es ist tatsächlich so, es werden keine Tiere gehalten, um Leder herzustellen. Auf jeden Fall bei uns nicht und auf jeden Fall der größte Teil nicht. Das ist anders bei exotischen Tieren, also bei Schlangenleder oder so, aber das ist ein ganz, ganz kleiner Bruchteil von Leder oder von der Kategorie Leder. Und der größte Teil stammt mit etwa 2/3 von Rindern. Das ist alles Fleischgewinnung, respektive auch, kann auch sagen, Milchgewinnung. Ein großer Teil ist auch aus der Milchindustrie, die ganzen Kälber und so weiter. Das ist Milch. Aber das Tier, das Rind wird gegessen und ganz viel anderes fällt an. Also nicht nur die Haut, sondern ganz viel anderes. Das ist eigentlich die Hälfte des Tieres, die wir nicht essen können.
Ja.
Genau.
Okay. Und das geht für mich auch ein bisschen, oder das erinnert mich ein bisschen an diese Bewegung in der Fleischerei. Also so nach dem Motto, wenn schon ein Tier sterben muss, dann soll man möglichst auch das ganze Tier, ja, diese from nose to tail heißt es in der Gastronomie, dass man wirklich von der Nase bis zur Schwanzspitze möglichst das ganze Tier verarbeitet und nicht nur sich die Filetstücke rausnimmt und die Stücke, genau. Und insofern, das habe ich erst bei dir verstanden und gelernt, ist die Haut auch ein Abfallprodukt, das halt sonst weggeschmissen wird, vergraben, ich weiß nicht was, ja. Und eigentlich ein ganz tolles Produkt, das total schade ist, wenn das einfach vergeudet wird.
Genau.
Ja. Jetzt haben wir halt aber auch, deswegen kontroverses Thema, gerade die Bewegung mit eigentlich sollten wir viel weniger Fleisch essen. Eigentlich gibt es ganz viele jetzt auch in meinem Bekanntenkreis, die vegetarisch oder vegan leben. Und die halt dann sagen, ich hänge mir doch kein totes Tier um. Ja, das ist ja, es graust mir schon vom Fleisch, aber es graust mir noch viel mehr davon, dann die Haut eines toten Tieres zu tragen als Lederjacke, Lederhose oder halt Tasche, Schuhe. Mhm. Wie ist es bei dir? Du lebst doch selber vegetarisch, vegan?
Okay, also ich lebe flexitarisch. Und da möchte ich eben gleich nochmal sagen, also die Milchindustrie, also die Vegetarier, das finde ich eigentlich so das Schwierigste, weil die nehmen eigentlich den Kälbern die Milch weg. Und also ich sage dann auch immer, no calf, no milk. Das heißt, es gibt ganz viele Kälber, es gibt ganz viele Tiere, die sterben wegen der Milchproduktion. Und dazu sagen, ich esse aus ethischen Gründen kein Fleisch. Ich verstehe, dass man nicht das Fleisch vom Tier essen möchte. Das ist natürlich, also ich bin überhaupt nicht irgendwie dogmatisch unterwegs oder so. Das darf jeder für sich selber entscheiden. Aber das Tier, das Fleisch vom Tier fällt an. Es ist einfach eine Realität, dass Tiere getötet werden. Also man spricht teilweise in Schlachthöfen ganz abschätzig über die Kälber. Das sind eigentlich die Abfallprodukte der Milchindustrie, weil das Fleisch auch ganz wenig Geschmack hat. Also insbesondere diese milchgefütterten Kälbchen und auch Milchkühe, die werden überhaupt nicht alt. Sobald die leer sind, in Anführungs- und Schlusszeichen, landen die auf der Schlachtbank. Und also das muss man einfach wissen, dass das einfach der Fall ist. Also wenn ich auf Fleisch verzichte, aber Milchprodukte konsumiere, bin ich auch hierfür eigentlich verantwortlich. Also genau, sich da rauszunehmen, finde ich schwierig. Und das andere ist natürlich auch, und das andere ist durch das Vegane. Das ist dann viel konsequenter, wobei ich dort auch sagen muss, ja, man isst dann keine tierische Produkte, aber man ist ja trotzdem wahnsinnig davon abhängig, dass Tiere in der Landwirtschaft präsent sind. Abgesehen von den ganzen Bestäubern. Dass auch tierischer Dünger sehr oft gibt es sehr wenig Gründünger oder Dünger für Flächen. Es ist einfach nicht sehr weit verbreitet, dass man Dünger hat, der nicht tierisch ist in der Biolandwirtschaft. Und was auch wahnsinnig wichtig, also man sagt ja auch in der regenerativen Landwirtschaft für die Böden oder die Integration von Tieren ist einer der 5 Grundpfeiler. Es ist einfach maßgebend. Und das wissen wir auch von den Böden, von der Bodenstruktur, dass da, wo einfach die Böden wahnsinnig fruchtbar sind, dass da auch viele Tiere früher unterwegs waren.
Ja.
Und halt anders gehalten wurden. Und ich bin auch total dafür, um da zurückzukommen. Also nur noch zu deiner Frage. Ich lebe vegetarisch, esse fast kein Fleisch. Ich esse vielleicht einmal im Monat oder so Fleisch, aber dann weiß ich, woher das kommt, von welchem Landwirt, dann ist es von meinem regionalen, also vom Nachbarschafbetrieb und so weiter, weil wir essen da auch die Milch. Also wir haben da Schafmilchjoghurt und Schafmilchkäse und es ist für mich auch eine Konsequenz, auch das Fleisch zu essen vom Tier. Genau. Auch für meine Kinder, also ist mir dann schon irgendwie wichtig, dass es irgendwie alles zusammengehört. Und jetzt weiß ich deine ursprüngliche Frage nicht mehr.
Na, die Frage war, ich habe angefangen mit, es ist mir total zuwider, dann etwas aus Leder zu benutzen, weil das ist ja die Haut von einem toten Tier. Ja, genau. Und wir haben halt jetzt, also du hast jetzt praktisch gestreift das Thema von Biolandbau beziehungsweise einfach die Landwirtschaft, so wie sie bei uns in Deutschland, Österreich, Schweiz passiert. Oder gewisse Bereiche, zumindest der Landwirtschaft, sind einfach bis zum gewissen Grad darauf angewiesen, dass es in dieser Landwirtschaft auch Tiere gibt. Ja, also ich stamme ja ursprünglich aus dem vom Land Salzburg, aus einem Ort namens Maishofen. Maishofen ist bekannt für eine Viehversteigerungshalle für den Pinzgauer Rinderzuchtverband und eine große Molkerei, die dort steht, wo die ganzen österreichischen Bioprodukte von Ja Natürlich hergestellt werden. Und da Kühe prägen die Landschaft. Und ich habe auch früher mal dann gelernt, dass Almwirtschaft ist einfach nur möglich, wenn da Kühe sind und oder andere kleine, ja, Schafe, Ziegen, die Almen vor Verbuschung schützen, die das zusammenbeißen, ja, und die da einfach auch dadurch, dass sie treten und den Düngen und so weiter. Also manche Bereiche der Landwirtschaft sind auf Ertrag angewiesen oder Landschaften gibt es nur so, weil es Tierhaltung gibt. In diesen Gegenden. Ja. Wenn es das nicht mehr gibt, dann werden auch diese Landschaften verschwinden. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite ist halt auch diese Tierüberproduktion in Zuchtbetrieben mit unerträglichen Missständen, wo die Kühe angebunden sein müssen den ganzen Tag oder Schweine ganz zu reden. Also das ist dann die andere Seite. Ja? Also in diesem Spannungsfeld zwischen Tierhaltung ist in manchen Bereichen wichtig, um ein auch ein gutes Gleichgewicht oder die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten und so weiter. Und die andere, Fleischüberproduktion, Massentierhaltung mit allen Grausamkeiten, die da sind, ja, in diesem Spannungsfeld bewegt sich ein bisschen so dieses Thema Leder, ne?
Ja, genau. Aber
das ist richtig zusammengefasst.
Ja, voll. Hey, eben, also ich komme ja aus der Schweiz und wohne auch hier und wir haben natürlich wahnsinnig viele Flächen, wo einfach nichts wächst außer Gras. Also in den ganzen Voralpen oder teilweise hast du schon auch Böden, die mehr hergeben. Aber in sehr vielen Regionen, da wächst einfach nur Gras. Und ich bin schon eine Verfechterin natürlich von grasgefütterten Tieren. Absolut. Und also stelle mich auch total gegen diese Massentierhaltung. Genau. Und ich bin auch der Meinung, man sollte eigentlich nur so viele Rinder oder überhaupt Wiederkäuer halten, wie es auch die Grasflächen hergeben. Und nicht noch irgendwelchen, das finde ich wirklich so ein Graus, so diese großen, riesengroßen Maisfelder, sind für mich so Biodiversitätswüsten, die einfach für den tierischen Verzehr gedacht sind und diesen, das etwas anzubauen über den tierischen Magen am Schluss in ein Milch oder Fleisch, das macht für mich absolut keinen Sinn. Also das macht für mich logisch einfach überhaupt keinen Sinn, dass man das macht. Mhm. Und deswegen, oder? Und ich glaube, ich weiß auch nicht, ob man dann wirklich so viele mehr Tiere ernähren kann damit, mit den Flächen, die es bei uns hergibt oder nicht. Ich glaube einfach, also wir konsumieren viel zu viel Fleisch, absolut, im globalen Norden. In erster Linie konsumieren wir viel zu viel Fleisch oder tierische Produkte, also auch Milchprodukte. Mhm. Und dann halten wir die Tiere falsch. Genau. Und sollten hier halt einfach umstellen auf ein ganzheitliches Weidemanagement, wo wir eben eine ganzheitliche Landwirtschaft. Genau.
Ja.
Und ich finde es halt immer auch einfacher, also das ist so ein bisschen so mein Streitpunkt mit diesen ganzen veganen Leuten, den Menschen, den Fleisch- und Milchkonsum zu verbieten, macht für mich auch ziemlich wenig Sinn, eben weil ich halt auch sehe, was die Tiere, wie wichtig die Tiere sind in ganz vielen Regionen und für ganz viele Anteile von Landwirtschaft. Es geht natürlich auch ohne tierische, das zeigen auch verschiedene tolle Projekte, dass es auch geht ganz ohne Tiere, Permakultur und so weiter. Aber es geht an vielen Orten halt auch in erster Linie sehr gut mit Tieren oder auch wenn es darum geht, Böden wieder fruchtbarer zu machen.
Ja.
Genau. Und den Menschen zu sagen, esst weniger Fleisch und esst vor allen Dingen das richtige Fleisch, gutes Fleisch, bessere Fleischproduktion. Ich glaube, sowas ist einfacher, als den Menschen zu sagen, du darfst jetzt nur noch einmal im Monat Fleisch essen. Also das fühlt sich ja dann nach Verzicht und Verbot und Vorschreiben an, anstatt dass man einfach kontinuierlich die Produktion von Milch und Fleisch anpasst.
Reduziert, ja.
Reduziert und anpasst, genau.
Mhm. Ja. Okay, gut. Und in diesem ganzheitlichen Ansatz kommen wir nochmal zurück, eben dann die Häute zu verwenden, die Häute nicht einfach zu entsorgen, zu kompostieren oder halt irgendwie zu vergraben, zu verbrennen, keine Ahnung, sondern halt, wenn das schon da ist, dann im Grunde auch bis zum gewissen Grad Upcycling zu betreiben, indem man sagt, und jetzt verwende ich aber, weil das Endergebnis, weil einfach dieses Material Leder ganz tolle Eigenschaften hat und auch extrem langlebig ist und wenn es richtig behandelt worden ist und nicht durch irgendwelche grauslichen, also Lederproduktion ist ja dann irgendwie das nächste Thema. So. Also genau. Es geht nicht nur um die ethische Frage, müssen Tiere sterben oder Tiere sterben heutzutage, ja, und dann lass uns wenigstens das verwenden, wenn dann dieses Material verwenden, sondern auch, dass die Lederindustrie und das meiste Leder, das so im Umlauf ist, ich sage jetzt mal in der Schuh- und Taschen- und sonstigen Modeindustrie, ja, kommt ja aus Ländern des Südens, wo das hergestellt wird. Und ist halt extrem schmutzig. Ein extrem schmutziges Gewerbe im Sinne dessen, dass auch oft die Abwässer nicht geklärt werden und so weiter. Ich kenne mich jetzt viel zu wenig aus mit der Lederproduktion. Ich weiß nur, es gibt irgendwie Chrom gegerbt, Pflanzen gegerbt und das war's schon. Und deswegen, inwiefern ist es denn Also vielleicht auch eine rhetorische Frage. Inwiefern ist es denn besser, Leder bei uns in Europa zu produzieren?
Du hast schon ganz viele Fragen gestellt. Ich wollte immer schon dir ins Wort fallen. Nein, das ist gut.
Wir fangen jetzt an mit der Lederindustrie in Ländern des Südens.
Genau, in Ländern des Südens. Genau, also grundsätzlich kann man halt sagen, also grundsätzlich einfach noch zu deiner anderen Frage. Es wird jetzt schon ein großer Teil, also 50% von allen anfallenden Fällen weltweit entsorgt. Das wird entweder verbrannt, also wie bei uns, wo wir irgendwie Kadaverstellen haben und das einfach so kremiert oder verbrannt wird, wie sonstige tierische Überreste. Oder es endet halt einfach in Landfills, auf Mülldeponien, in vielen, vielen Ländern, wo es keine Müllverbrennung gibt. Genau, und dann rottet das eigentlich vor sich hin. Mhm. Genau, und bei uns, also auch noch mal kurz wegen Rind und Ziege und Schaf und Wildtieren. Rinderfelle, die werden in der Regel weiterverarbeitet, das ist der größte Teil. Schaf- und Ziegenfelle werden sehr oft entsorgt. Und von der Jagd wird eigentlich praktisch alles entsorgt. Mhm. Genau. Und ich glaube, das hat auch so ein bisschen so die Logik. Also bei einem Rind hast du natürlich direkt in 4 Quadratmeter Leder an einem Stück. Mhm. Das ist in einem großen Schlachthof. Das muss noch anderes halt wegen BSE ganz konform vonstatten gehen und entsorgt werden. Und bei Kleintieren ist es manchmal auch so ein bisschen anders. Und bei Wildtieren, also es wird ja schon eigentlich immer von einem Metzger abgezogen, das Fell, aber bei Wildtieren oder diesem Fell und dem fertigen Leder siehst du halt das wilde Leben des Tieres natürlich auch an. Mhm. Und die JägerInnen oder MetzgerInnen, die, wobei da muss man echt gar nicht gendern, ich glaube, ich habe noch nie eine Metzgerin gesehen, sind immer Männer, aber immer coole Stimmung in Schlachthöfen, muss ich sagen. Tapfere Jungs. Also die ziehen das halt wirklich auch nicht schön ab, die verschneiden das und dann wird das halt einfach entsorgt, weil es kriegt ja niemand was für dieses Fell. Also kein Landwirt kriegt halt irgendeinen Euro oder so für das Fell. Auch kein Jäger. Eigentlich zahlen die für die Entsorgung von diesem Fell. Und dann macht es natürlich auch Sinn, dass die diesem Material auch nicht so viel Sorge tragen. Mhm. Genau, deswegen auch diese Frage nochmal, dass kein Tier für die Haut gehalten wird. Macht nur schon aus dieser Perspektive natürlich Sinn, wenn ein Landwirt will ja nicht 3 Jahre ein Tier halten, um danach nichts zu bekommen, wenn er es abgibt und für das Nebenprodukt Fleisch dann doch noch 2000 Euro oder so.
Aber das ist doch so auch die Parallele, muss kurz reingrätschen, so die Parallele mit der Schafwolle.
Ja, voll.
Ja, ja. Total, ja, wo manche Leute glauben, es werden ja Schafe umgebracht, um die Wolle zu gewinnen und das wäre alles ganz schrecklich. Nein, Schafe müssen 2-mal im Jahr zum Friseur, ja, die Wolle wird abgenommen, aber die Bauern kriegen nichts mehr dafür. Und das ist eigentlich ja total tragisch, weil das so ein tolles Produkt wäre.
Voll,
ja.
Genau. Mhm. Und ist beim Leder nicht anders, oder? Mhm. Und jetzt eben zu deiner letzten Frage. Ja, überall, wo Produktion passiert, seit der Globalisierung und seit wir halt irgendwie versuchen, diese Preise zu drücken, geht es natürlich auf Kosten von Mensch und Umwelt. Mhm. Und das ist nicht nur in der Lederindustrie so, sondern es ist auch in ganz vielen anderen Bereichen so. Das wissen wir ja eigentlich sehr gut. Mhm. Genau, und von dem her kann man aber schon sagen, dass Leder aus dem globalen Norden oft verantwortungsvoller produziert wird, weil einfach bei uns die Richtlinien und Gesetze einfach viel schärfer sind im Vergleich zum globalen Süden. Und dort hast du natürlich in Ländern wie Bangladesch nach wie vor einfach sehr üble Bedingungen, also für Mitarbeitende von Gerbereien, aber auch für einfach Menschen, die in der Nähe einer Gerberei wohnen oder an einem Fluss, der bei einer Gerberei vorbeiführt wird. Da gibt es halt einfach kaum Wasseraufbereitung in Gerbedistrikten oder in Gerbereien. Da wird eigentlich nach wie vor halt so ungefähr alles direkt in den Fluss halt überführt. Mhm. Und das liegt daran, dass man dort auch überall in der Textilindustrie in Bangladesch gibt es einfach keine guten Gesetze, keinen Arbeitnehmerschutz, keinen Umweltschutz und so weiter. Aber das liegt in erster Linie nicht an denen, sondern das liegt ja in erster Linie auch am Preisdruck, weil wir im globalen Norden kaufen ja das meiste von dem Zeug, das sie dort herstellen. Ja. Genau. Und du findest aber auch im Süden von Italien natürlich Gerbereien, die sieben Augen zudrücken und einfach das Abwasser in die Flüsse wie sagt man, abgeben. So. Genau. Also
Genau.
das sind Schüsse. Und gleichzeitig findest du auch in Bangladesch findest du super Gerbereien. Du findest in Indien ganz viele tolle Gerbereien. Genau. Das sind auch so Indien, China, Italien, Südkorea, Argentinien, Brasilien sind so große oder Länder mit großer Lederproduktion. In Italien deckt da sicher ein gute 15% vom globalen
Wow.
Ledermarkt.
Ah, doch so
Genau.
viel. Okay.
Und Bangladesch, also das muss ich schon sagen, dass diese schlimmen Bilder, die man dann immer sieht aus Bangladesch, kommen nur etwa 0,5% des weltweiten
Das Leder, ja.
Leders. Genau, das ist vergleichsweise wenig, für das es so viel Augenmerk drauf gelegt wird, weil es passiert schon auch ganz viel Gutes an anderen Orten. Und gleichzeitig finde ich es auch gut, dass man das irgendwie zeigt und sagt, hey, so wird das gemacht und sorry, das geht nicht. Weil wir sind ja am Ende des Tages auf einem Planeten. Was dort im Fluss landet, landet am Schluss in unseren Weltmeeren. Also
Ja, genau. Und
und
an den Stränden der
überall. Also es
ja.
betrifft auch uns und da fühle ich mich nur schon von Mensch zu Mensch hat sehr verbunden mit den Leuten dort.
Ja,
Genau.
ja. Und im
Ja.
Endeffekt läuft es wieder drauf heraus, es läuft raus auf Lieferketten, auf
Genau.
Transparenz,
Genau.
darauf, dass wir Mitverantwortung haben dafür, welche Produkte wir kaufen und wo ja jetzt leider gerade die Lieferkettengesetze wieder, also was die Europäische Union sich so vorgenommen hat mit dem Green Deal und diesem Lieferkettengesetz und so weiter, das ist jetzt alles gerade wieder aufgeweicht worden und findet so dann doch nicht statt oder nur für Firmen ab 5.000 Mitarbeiter, was weiß ich. Also
Genau.
global tut sich da halt immer wieder, es gibt Fortschritte und Rückschritte. Was ich für mich draus ziehe, ist einfach mir, wie bei anderen Dingen auch, wenn ich mir jetzt andere Textilien besorgt, dass ich halt sehr drauf stehe, wenn ich weiß, woher kommt das, unter welchen Umständen ist es produziert worden. Also je durchsichtiger und je transparenter eine Brand ist, desto lieber ist mir das. Und da habe ich halt für mich beschlossen, da ist es mir das auch voll wert, wenn ich das 3- bis 5-fache zahle für etwas, was ich halt sonst günstig haben oder sehr billig haben könnte. Weil
Genau.
billig kaufen heißt auch teuer. Und jetzt nicht nur für mich, weil es schnell kaputt wird, sondern auch, weil Umwelt und andere Menschen dann dafür den Preis zahlen, wenn ich halt das Gefühl habe, ich kaufe was sehr Billiges.
Genau.
Also wir sind jetzt bei der Produktion von Leder in Europa oder so oder auch ganz konkret bei dem, dass du ja Leder produzieren lässt, das heißt heute aufkaufst, die gerben lässt und dann weiterverkaufst.
Genau, also diese ganze Intransparenz in diesen Lieferketten, die vielen Chemikalien, die verwendet werden, am Schluss in unseren Produkten landen, die miesen Arbeitsbedingungen in Fernost und so weiter, das war auch alles so der Grund, weshalb ich dann überhaupt dann auch nach diesem ersten Projekt, was für mich eher so ein Experiment war, mal überhaupt Leder herzustellen aus Schweizer Rohware, weil ich gedacht habe, hey, ich muss das einfach irgendwie unter die Leute bringen. Ich muss diese Lieferketten größer machen. Ich muss das zugänglich machen. Und es gibt keine Alternative. Also vor 10 Jahren gab es einfach Leder vom Lederhändler oder schon auch von lokalen Gerbereien. Da wusstest du auf jeden Fall, ah, das wurde hier gegerbt. In der Regel wusstest du auch, ah, die Gerberei sagt, ah, wir verwenden ausschließlich süddeutsche Rohware oder so. Aber das hat halt noch nichts dann mit Tierwohl zu tun. Mir war dann schon sehr wichtig, dass ich einfach weiß, hey, das ist die Haut eines Tieres. Ich will, dass es zumindest ein wunderbares Leben gehabt hat bis zum Tod. Genau. Und habe deswegen angefangen, solche regionalen Lieferketten aufzubauen für verschiedene Lederarten, eben also einerseits für Rinder, andererseits auch für Schafe. Also da mache ich Lammnapper oder eben für Ziegen, also Ziegenleder, Hirschleder. Und so weiter. Und da habe ich natürlich, also insbesondere jetzt, also das Lieferkettengesetz so kommt nicht, aber es kommt ja diese EUDR, die European Deforestation Regulation. Und da muss jetzt im Lederbereich Leder halt eben die Haut von einem Rind, alle Nebenprodukte auch von Tieren, da gibt es sieben Rohstoffe, die nicht im Zusammenhang mit Abholzung zu tun haben dürfen. Und eben die Häute als Nebenprodukt vom Rind sind da natürlich auch mit dabei. Und ab 2026 müssen die Gerbereien halt darlegen können, dass die Häute, die sie verwenden für ihre Leder, halt nichts mit der Abholzung von Regenwäldern zu tun haben.
Wow.
Und das wird mega schwierig. Also die Lederindustrie wehrt sich da ja auch total, weil das ja eh einfach intransparent ist. Also die Häute sind sehr oft auch gar nicht rückverfolgbar. Und der Wert von der Leder, also vom Leder, der entsteht ja eigentlich auch erst, wenn die Haut in der Gerberei ankommt. Oder von mir aus, der Häutehändler macht schon ein bisschen was. Aber der hat indirekt was zu tun. Also der holt die ab und der bezahlt, also den bezahlt man eigentlich für seine Arbeit und nicht für das Rohmaterial. So, dass er die Haut abholt, konserviert, lagert und dann weiterverkauft, weitergibt an Gerbereien, damit Leder überhaupt möglich wird. Aber eben, sind wir wieder beim Anfang. Niemand hält irgendeinen Rind wegen der Haut, also gibt es eigentlich auch fast keine Rückverfolgbarkeit. Und ich bin da sehr, sehr, sehr gespannt, wie das dann wird nächstes Jahr. Und für mich ist es natürlich insofern, also ich könnte jetzt sagen, das spielt mir in die Karten, weil ich habe überhaupt nichts zu tun mit der Abholzung von Regenwäldern. Was ich da noch nicht weiß, und das muss ich wirklich mal noch recherchieren, Tiere aus der konventionellen Rinderhaltung hier in Europa, die fressen ja auch sehr oft Soja aus Südamerika.
Aus Brasilien.
Also, genau.
Ja, und für den Sojaanbau wird Regenwald abgeholzt.
Genau, also da gibt es schon noch immer, es also gibt halt immer irgendwelche
Verflechtungen.
Zusammenhänge, genau. Ja. Aber bei Bio, ich habe ja ausschließlich Tiere aus Biolandwirtschaft, die in der Schweiz groß werden und da gibt es auch, also ich glaube, es sind zu 95% Gras gefüttert und der Rest ist Bio aus dem Umkreis. Und von dem her, also da habe ich halt wie so, super, ich weiß ja von jeder Charge, jeder Partie, die ich gerbe, von welchen Bauernhöfen jetzt diese Häute stammen, so. Ich mache keine Rückverfolgung vom einzelnen Stück Leder, das ist einfach viel zu aufwendig für den Nutzen, den ich danach habe. Aber ich weiß einfach von diesen 40 Häuten, die stammen von potenziell wahrscheinlich etwa 35 verschiedenen landwirtschaftlichen Betrieben. So, genau. Und kann das halt auch dann so belegen. Genau.
Wie kann ich mir das konkret vorstellen? Ein Tier wird geschlachtet, du fährst dahin und holst die Haut oder werden die für dich gesammelt?
Ja, die werden für mich gesammelt. Da bin ich schon so ein bisschen Also eben, also ich war schon verschiedene Male an Schlachthöfen und eben, ich muss wirklich sagen, das war, also eben, ich habe lange, lange, lange kein Fleisch gegessen und für mich war es auch jedes Mal, ist es so eine Überwindung, an solche Orte zu fahren. Aber das sind in der Regel wirklich immer so tolle, nette Leute, die diese Betriebe führen und für ja so viele Leute eigentlich einen Drecksjob machen, Tiere töten. Aber das wirklich einfach, also ich habe so viele tolle Metzger schon kennengelernt, die einfach so feine Kerle sind. Und auch so diese Stimmung dann, also Schlachttag ist ja meistens einfach einmal die Woche und danach wird ja einfach das Tier verarbeitet. Da war auch immer einfach so eine schöne Stimmung in diesen Räumen. Also so eine nette, lustige, die haben es immer total lustig und nett und die sind, also wo ich so ein ganz anderes Bild hatte irgendwie von diesen Orten, da stellt man sich so makaber, ekelhaft und düster und dass es so stark riecht und das riecht einfach nach irgendwie Metzgerei, aber so nach Gewürzen oder so. Also genau.
Also zumindest die, mit denen du zusammenarbeitest.
Ja, genau, weil ich arbeite auch nur mit Bio und kleinen Schlachthöfen und so, nicht mit diesen fetten Betrieben. Und eben, also ich muss schon ab und zu an solche Orte fahren, aber da ist es mir tatsächlich einfach lieber, wenn das für mich abgeholt wird. Und eben da habe ich ein paar tolle Bioschlachthöfe und dann wird einfach einmal die Woche fährt dann der Lastwagen dahin und holt die Felle ab und bringt sie an einen zentralen Ort und konserviert sie da. Und wenn ich wieder eine Charge gerben muss, dann geht es in die Gerberei, genau. Da habe ich eigentlich, also ich koordiniere das alles, ich gleise das alles auf, aber da gibt es dann eigentlich für jeden Step, gibt es dann eigentlich so die Unternehmen, die das eh machen oder die Profis halt Fälle abholen bei Schlachthöfen und konservieren. Und sie haben einfach für mich dann diesen einen Auftrag oder diesen Stapel. Genau.
Verstehe. Und dann wird das gegerbt und kommt zu dir ins Lager und kommt dann weiter zu wem?
Das kommt weiter zu ganz vielen unterschiedlichen Personen. Also einerseits arbeite ich eben auch für den einen Brand, Marei, für welchen wir dann auch teilweise eben auch Experimente machen, sage ich mal so. Also jetzt haben wir ein mega cooles, so ein Kobaltblau hergestellt und machen einfach mal eine Tasche, um auch zu schauen, hey, wie verhält sich die Farbe mit der Zeit, wenn wir das Leder dann halt verkaufen. So. Mhm. Und das ist schon auch irgendwie cool. Also ein Teil kommt zu uns und ein anderer Teil geht zu Kleinstbetrieben, zu Handwerkerinnen, viele Schuhmacherinnen tatsächlich, aber auch zu größeren Betrieben, die halt einfach im Jahr irgendwie 100 Quadratmeter Gürtelleder brauchen oder so, weil sie große Gürtelleder oder Gürtelproduzenten sind und so weiter. Und dann habe ich auch noch verschiedene Kunden, für die ich einfach die Gerbung sozusagen wie organisiere und koordiniere, also die Rohware einkaufe oder besorge und sie das Material herstelle und es dann direkt zu denen in Fabriken geht, eben wie zum Beispiel bei Wildling, wo ich dann eben mit der Alice zusammengearbeitet habe, um die Felle zu sammeln. Und dann habe ich die ganze Gerbung koordiniert mit der Färbung und dem Leder und welches Finishing, bla bla bla. Und dann ging das eigentlich direkt dann nach Portugal in die Manufaktur.
Und genau. Kurz zur Erklärung für alle, die Wildling nicht kennen. Das ist eine Barfußschuhfirma, also Produzent für Barfußschuhe in Deutschland, die auch teilweise Kollektionen haben, wo sie mit Schaf, also mit Wolle gearbeitet haben jetzt, wo sie Loden verarbeitet haben als Obermaterial für die Schuhe und halt ja auch im letzten Jahr eben eine Hirschleder-Edition gemeinsam mit Wildling umgesetzt habt, wo ich nur letztens eben in dem anderen Talk dann mitgekriegt habe, dass da der volle Shitstorm losgebrochen ist.
Voll, genau, ja. War auch ein Experiment für die. Also die waren auch so ein bisschen nervös vor dem Launch, wie die reagieren. Sie hatten früher ja so, waren sie so ganz vegan, hatten sehr viel Mikrofaser und ganz unterschiedliche, also synthetische Materialien und haben schon auch eigentlich den Wunsch, diese zu ersetzen. Weil sie möchten ja auch was beitragen zur Regeneration so von unserem Planeten. Und wenn man einfach so viele Virgin Fossil Fuel Based Materialien verwendet, kommt man diesem Ziel nicht so nah. Und was ich mega schön finde bei diesem, deswegen schaue ich da nach rechts, da steht da dieser Hirschlederschuh, die haben auch eine Sohle, Innensohle von Nordwolle. Ich glaube, es ist aber eher so ein Filz, gesagt, ja, mega cool. Ist wirklich ein schönes Produkt geworden. Und ich glaube, der Verkauf lief auch gar nicht schlecht an. Also ist schon auch cool, eben weil Leder auch einfach ein mega tolles Material ist. Und es ist ein natürliches Material, es kann regional gewonnen und hergestellt werden. Es hat wunderbare Eigenschaften.
Ja, welche Eigenschaften? Ja. Sag doch mal.
Ja, Leder, also das ist immer so die erste Frage, ist Leder biologisch abbaubar? Das kommt mega drauf an. Ob das biologisch abbaubar ist oder nicht, das kommt auch auf die Gerbung drauf an. Und pflanzlich gegerbtes Leder ist am wenigsten biologisch abbaubar, weil man das ist sehr spannend, genau. Man denkt, also, wenn eines, dann das. Aber das wird ja mit Tanninen gegerbt, mit Pflanzenextrakten aus Hölzern und Früchten und Baumrinden und so weiter, unterschiedlicher Herkunft, also Kastanie, Eiche, aber auch exotischere Bäume wie Mimosa, eine Akazienart. Genau. Und jeder Pflanzenextrakt hat auch eine unterschiedliche Wirkung, was die Festigkeit vom Leder betrifft, die Farbe, die das Leder dann hat und so weiter. Das wird dann auch in jeder Gerberei natürlich unterschiedlich gemischt. Wenn ich ein Sohlenleder herstellen möchte, das ganz dick und steinhart schon fast ist, weil ich eine Ledersohle möchte, dann ist es natürlich eine andere Gerbmischung, als wenn ich irgendwie ein feines Oberleder für Bekleidung oder so möchte. Und so definiert natürlich auch die Gerbung, was für ein Endprodukt da dann rauskommt. Und diese spannend ist eben bei diesen Tanninen, das sind eigentlich, also die haben antibakterielle Eigenschaften. Mhm. Die versuchen ja eigentlich in den Pflanzen, sich gegen Angriffe von außen zu wehren, also gegen irgendwelche Wespenstiche oder sonstige Eindringlinge. Und diese antibakteriellen Eigenschaften bleiben auch im fertigen Leder aktiv. Das heißt, wenn ich das Leder vergrabe oder so und dann kommen irgendwelche Bakterien und wollen das Leder zersetzen, dann sind diese antibakteriellen Eigenschaften schon, stehen die da mit ihren Waffen.
Verstehe. Wow.
Genau. Und deswegen, also man hat ja auch, also es kommt natürlich da total auf die Bedingungen drauf an. Aber beim Ötzi hat man ja auch noch Leder gefunden. Das war auch sehr gut konserviert.
Ja.
Genau. Und was aber der tolle Effekt ist zum Beispiel, ist, dass es deswegen auch insbesondere zum Beispiel bei einem Schuh ein sehr tolles Fußklima gibt, weil Fußpilz oder Fußschweiß oder so, solche Sachen einfach direkt auch abgebaut werden.
Okay.
Durch das Leder. Deswegen ist auch einfach cool, so ein pflanzengegerbtes, ungefärbtes Schuhlining zu haben bei einem Schuh. Darüber hinaus ist es natürlich atmungsaktiv, es sei denn, man macht da irgendwie ein Coating oder so, eine Beschichtung drauf aufs Leder, verschwindet natürlich diese Atmungsaktivität.
Okay.
Genau. Aber es ist sehr langlebig, es passt sich im Fuß an, es ist dehnbar, je nach Leder, dehnbarer oder weniger dehnbar, genau.
Wenn das nicht biologisch, also jetzt mal vom Ende her gedacht, wenn der Schuh dann mal kaputt ist, also was passiert dann mit den mit Lederschuhen oder mit pflanzlich gegerbten Lederschuhen? Die kann ich dann also nicht einfach auf den Kompost schmeißen. Oder ich finde nach 5 Jahren immer noch einen halt nur 3/4 verrotteten Schuh drinnen, oder wie?
Genau. Also ja, das ist ja auch das Schöne am Leder. Leder ist wahnsinnig langlebig. Also dass du einen Schuh halt irgendwie entsorgen musst, weil das Leder kaputt ist, ist eigentlich äußerst selten. Das ist eigentlich eher so bei Sneakers oder so der Fall, dass sie halt mega schnell kaputt gehen und dass du die halt dann auch eigentlich fast nicht reparieren kannst. Ich habe ganz viele Lederschuhe, die habe ich schon seit über 10 Jahren und halt einfach auch schon mal wieder besohlen lassen. Aber die mache ich ja auch nicht weg. Können sich dann meine Kinder überlegen, wenn ich verstorben bin, was sie mit meinen Lieblingslederschuhen machen. Genau. Wenn die so lange halten. Also das Leder an für sich, das Oberleder, das geht nicht kaputt. Das muss ich einfach richtig pflegen, aber auch ein richtiger Wanderschuh. Ein richtig guter Wanderschuh, der geht so nicht kaputt, den muss ich einfach gut pflegen. Und den kann ich in der Regel auch wieder besohlen lassen. Und es geht ja in der Regel um die Sohle, die sich abträgt. Und wenn, da kommt es einfach auf das Design an. So. Und ich möchte lieber einen langlebigen Schuh, den ich 40 Jahre lang tragen kann, als einen, den ich ein halbes Jahr anhabe und den man aber wieder recyceln kann. So. Also einfach so vom Mindset her.
Ja. Ja. Und auch das plastikfrei.
Ist das plastikfrei, voll.
Für mich ist plastikfrei jetzt eigentlich in den letzten Jahren so das größte oder mein größtes Anliegen bei meiner eigenen Kleidung ist, dass das möglichst plastikfrei ist, weil ich einfach dieses Plastikzeugs nicht mehr haben will. Und da finde ich ja, okay, du hast jetzt 2 Wege eröffnet. Das eine ist, dass sie jetzt nochmal was fragt zur Richtung plastikfrei und das andere ist dann, dass wir auf die Schuhproduktion eingehen, weil Schuhe nochmal so ein anderes Thema ist. Aber eben plastikfrei, da sind wir nämlich dann bei den Alternativen zu Leder bis zu einem gewissen Grad. Ja, wenn ich veganes Leder schon höre, dann wird es mir... Dann zucke ich zusammen und denke mir, oh mein Gott, veganes Leder ist echt das größte Greenwashing, das ich überhaupt mir vorstellen kann. Nein,
toll.
Oder ist einfach ein riesen Greenwashing-Thema, weil veganes Leder ja zwar Ananasleder, Apfelleder, ja, biologische Inhaltsstoffe teilweise hat, aber im Grunde dann mit einem Kunstharz zusammengehalten wird und eigentlich also alles, was jetzt Leder halt, wirkliches Leder hat, halt nicht hat. Es haltet nicht lange, es wird sofort schier. Ich habe vor ein paar Jahren zum Geburtstag einen Nähmaschinenkoffer geschenkt bekommen von meinen Freunden, der ziemlich teuer ist, ja, mit dem ich meine tolle große Nähmaschine transportieren kann. Der hat so ein, wie heißt das jetzt? so eine Paspel rundherum laufend, ja, ist eigentlich sehr hochwertig, also oder sehr aufwendig gearbeitet, sagen wir mal so. Nur dass bei dieser Paspel, das ist Kunstleder und da, ohne dass ich den viel verwendet hätte, geht jetzt dieses Kunstleder ab. Das ist einfach, wird einfach kaputt mit der Zeit von ganz alleine.
Ja. Ja.
Und also wenn ich Kunstleder höre oder veganes Leder, dann will ich persönlich das wirklich nicht haben.
Ja. So. Ich auch nicht. Ja, grundsätzlich ist, da muss ich wirklich sagen, bevor ich damals vor 10 Jahren dieses Thema Leder eingestiegen bin, war ich noch viel nicht offener. Ich bin auch jetzt noch mega offen. Ich finde es mega spannend, diese Alternativen. Mhm. Ich auch immer wundere, wie die das herstellen und wie sich das verhält, wie sich das anfühlt und so weiter. Ich finde es aber spannender, jetzt mit diesen Next-Gen-Materialien das klassische Kunstleder zu ersetzen und nicht Leder zu ersetzen. Also
okay.
Da gibt es schon auch ein paar coole Startups, die auch ganz bewusst sagen, wir machen einfach ein Material, das die und die Eigenschaften hat und nicht direkt wirbt mit, und jetzt brauchen wir kein Leder mehr und Leder ist ja eh so scheiße und unser Kunstleder ist tierfreundlich und cruelty-free und vegan und PETA-approved und so. Sondern, dass sie einfach sagen, hey, es wird an so vielen Orten Kunstleder verwendet, wir bieten eine Alternative dazu.
Mhm.
Das Ding ist halt eben einfach, ich habe bisher noch keine Alternative gesehen, die einfach gut ist. Wo ich sagen muss, hey, das ist jetzt wirklich von der Haptik her toll, von der Performance her toll. Da gibt es ja auch, da kam, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr eine tolle Studie raus, wo die etwa 10 Kunstleder oder Lederalternativen und Leder auf ihre Performance getestet haben und auch auf die Inhaltsstoffe und so getestet haben. Da haben einfach ganz viele, wie so dieses, was war das, Kaktusleder hat so viele verbotene Inhaltsstoffe. 5 verbotene Inhaltsstoffe. Ganz viele Weichmacher sind immer in solchen Kunstledern. Und hey, also, wo ich wie sagen muss, es kommt nichts an Leder heran. Und dann hat es auch, also da gibt es solche, die sind dann wirklich 100% plastikfrei.
Mhm.
Das letzte, da war zum Beispiel Myrum, aber die sind jetzt auch hops gegangen. Also die hat es jetzt auch genommen, die sind bankrott gegangen, die mussten aufhören von Natural Fiber Welding. Mega schade, die hatten ein tolles Material für Sohlen. Genau, da fand ich jetzt weniger das Kunstleder spannend.
Mhm.
Genau, weil eben Kunstleder wird ja klassischerweise, es ist ein Polyester und da kommt irgendwie eine Beschichtung mit PU drauf, mit irgendwelchen Farben und Sachen und x was, Zusatzstoffen.
Mhm.
Und dann macht man noch eine Prägung drauf und dann sieht es einfach aus wie ein beschichtetes Leder. So. Mhm. Hat mit einem echten Leder überhaupt nichts zu tun. Und eben diese PU-Beschichtung und das Polyester, das fängt halt mit der Zeit an zu brechen. Und
Polyurethan, ja.
Wissen wir auch von sonstigen Polyester-Sachen, dass das halt brüchig wird mit der Zeit. Passiert genau gleich auch bei diesen Kunstledern. Und all dieser Next-Gen, neueren Lederalternativen, da wird einfach noch, anstatt ein Polyester-Backing hat man halt irgendwie ein Lyocell oder ein, keine Ahnung, Baumwolle und dann kommt in dieses Coating neben PU, es kommt eigentlich nichts ohne PU aus, kommt halt noch irgendwelches Apfeltrester oder irgendwas.
Yeah.
Aber am Ende des Tages braucht es die anderen Sachen auch immer noch und es verhält sich immer noch gleich, es ist nicht atmungsaktiv. Es ist nicht biologisch abbaubar.
Ja.
Und ja, also einfach fossil fuel based immer noch.
Genau. Ja. Und gerade bei dem Apfelleder, weil ich eben letztens über jemanden gestolpert bin, der das Apfelleder so als die tolle neue eben Lederalternative propagiert hat. Da war, ich weiß jetzt nicht genau welche Firma, aber eine Firma in Südtirol, die quasi den Apfeltrester, der überbleibt nach der Apfelpresse, das wird dann getrocknet und fein zermahlen. Das heißt, es braucht auch wieder, es braucht erstens Energie, das so vorzubereiten. Und dann wird es halt ins Polyurethan reingemischt. Ich glaube, es ist ein bisschen so, wie, also mein Mann ist Bastler und wenn der so 2 Komponentenkleber hat, da kann er manchmal, da mischt er irgendwelche Globuli dazwischen, dass das irgendwie steifer wird oder mehr Festigkeit hat. Ich habe nicht ganz genau verstanden, was jetzt der Vorteil ist davon, den Apfeltrester nicht einfach auf den Kompost zu und wirklich daraus, also quasi das wieder in seinen natürlichen Kreislauf zurückzuführen.
Toll. Ja, ja.
Apfelabfälle kann man einfach ganz wunderbar kompostieren, da kommt wieder Erde dabei raus.
Genau, ja. Das verstehe ich auch überhaupt nicht.
Also vom Designaspekt nehme ich auch her, also ich habe schon öfter in diesem Podcast erwähnt, dieses Buch von Cradle to Cradle von, wie heißen sie wieder, Michael Braungart und William McDonough, Cradle to Cradle, einfach intelligent produzieren, die schon vor 10, 15 Jahren, oder wie alt ist denn das Buch, erste Auflage 2014, also propagiert haben, dass Designer und Designerinnen sich doch überlegen sollen, wie dieses Produkt dann endet auch. Und sie sagen im Grunde, biologische Materialien sollen in dem biologischen Kreislauf bleiben, also eben Äpfel, die dann wieder kompostiert werden, und technische Materialien sollen wieder in den technischen Kreislauf zurückgeführt werden können. Und Designer und Designerinnen sollen sich auch am Anfang schon überlegen, wie kann ich das denn wieder so zerteilen und in die Komponenten aufspalten, dass es möglichst in diesen Kreisläufen verbleiben kann. Genau. Und aus der Logik heraus habe ich mir halt, ohne da jetzt eben Expertin zu sein, mir gedacht, was macht das jetzt für einen Sinn, wenn ich die Apfelschalen also trockne, reibe und dann mit Kunststoff vermische?
Weiß ich auch nicht.
Wo ist der Mehrwert?
Nirgendwo, dass man einfach sagen kann, ja, wir brauchen jetzt, und das sieht man ja auch bei vielen Materialien, wir können den Anteil von synthetischen oder erdölbasierten Komponenten reduzieren. Das ist das Einzige. Und dann halt zu sagen, ja, das ist jetzt irgendwie biobased. So. Aber deswegen, also das Wort Greenwashing, das ist halt auch immer so mein Ansatz. Ich will nicht etwas einfach so ein bisschen weniger schlecht machen, sondern ich will etwas einfach wirklich besser machen und einen Mehrwert bringen. Und das sehe ich ja bei meiner Lederproduktion, dass die Nachfrage da einfach mega steigt. Und das ist einfach was komplett anderes, als was man sonst, auch wenn es das gleiche Material ist, aber es ist einfach eine Rückverfolgbarkeit, Bio im Fokus und so weiter, wo ich wie das Gefühl habe, da kann ich wie so Aufklärung leisten oder was Gutes beitragen. Wenn ich einfach so ein bisschen Apfeltrester in mein Kunstleder reinmische, sehe ich wie so den Mehrwert irgendwie einfach nicht. Genau. Und ja, ich habe aber auch das Gefühl, also jetzt sind schon verschiedene von diesen Unternehmen halt pleite gegangen. Und ich habe auch tatsächlich das Gefühl, auch wenn Wildlingsson so viele Angriffe bekommen hat, wo ich wirklich dachte, hey Leute, so undifferenziert, genau. Aber wo ich schon das Gefühl habe, gibt es so ein bisschen weniger, also jetzt auch mir gegenüber empfinde ich in den letzten 2, 3 Jahren viel weniger so Angriffigkeit oder dass Leder wieder so ein bisschen salonfähiger wird, akzeptierter wird. Man sieht jetzt auch bei den Jungen ganz, ganz viele Lederjacken wieder, die sie halt im Brockenhaus finden.
Oder neu kaufen, aber dann halt Kunstleder.
Ja, weil es vielleicht das einfach erschwinglich ist oder so. Aber ich sehe auch tatsächlich viele echte Lederjacken. So. Und das finde ich schon einfach auch ein schöner Trend. Ich begleite aktuell einen Studenten, einen Bachelorstudenten, der sich auch mit dieser Thematik auseinandersetzt, jetzt in seiner Arbeit zum Thema Wertigkeit oder Wertewandel vom Material Leder. Und was wir eigentlich tun können, damit Leder wieder so diesen Wert, den das Material eigentlich mal hatte, als ist ja eines unserer allerersten Materialien, die wir überhaupt genutzt haben, um uns von Wind und Wetter zu schützen. Also als Kleidung, aber auch als Zelt oder als Krug oder, also es gab ja eigentlich nur Felle und irgendwann hat man Leder daraus oder hat man gecheckt, wie man das irgendwie konservieren kann oder haltbar machen kann. Und es ist so ein tolles Material und ich freue mich daher, wenn irgendwie bei den Jungen das wieder so Anklang findet, oder? Genau.
Genau, ja. solange es nicht ein weiterer Hype wird, der dann zur Überproduktion und ich weiß nicht, was allem führt. Also mit Maß und Ziel, denke ich immer, ist doch gut. Ja, mit Maß und Ziel.
Ja, aber ich glaube auch nicht, dass eine Über-, also wenn ich sehe, wie es den Gerbereien geht, sehe ich alles andere als eine Überproduktion. Mhm. Denen geht es allen dermaßen mies, weil trotzdem immer weniger produziert wird. Da geht eine nach der anderen zu.
Ja.
Und es werden ja so viele Fälle entsorgt. Also man könnte immer noch, also die Lederindustrie, also in dieser Hinsicht natürlich auch abhängig von der Fleischindustrie. Man kann einfach maximal so viel herstellen, wie Fälle vorhanden sind. Ja. Und es wird so viel entsorgt. Also da bestünde so viel Potenzial noch nach oben, bevor es irgendwie eine Überproduktion gibt. Aber es gibt sehr viele stillgelegte Gerbereien. Also die schließen immer noch am Laufmeet, jetzt auch auf den Performance Days hatten wir zwei Gerbereien eingeladen. Denen geht's finanziell überhaupt nicht gut. Genau.
Denen geht's halt aber auch nicht gut, weil sie in der Marktwirtschaft, in der globalen Marktwirtschaft bestehen sollen gegen welche, die eben zu völlig unhaltbaren Bedingungen irgendwo anders sehr, sehr billig produzieren.
Ja, ja? Das ist so.
Womit wir wieder den Kreis geschlossen haben. Und ich finde, das ist jetzt auch ein sehr schönes Abschluss, ein Statement für das, für die heutige Podcast-Folge. Genau. Also, man findet dich. Ich werde deine Webseiten dann auch verlinken in den Shownotes. Eben deine Brand Marei, aber auch das regionale Leder. Weil, und das wollte ich noch sagen, bei dir kann man eben auch als ganz kleiner Produzent, Produzentin regionales Leder beziehen. Man muss nicht 15 Quadratmeter oder irgendwelche unartig großen Mengen abnehmen. Ja, man kann auch kleine Mengen bei dir beziehen, um das vielleicht auch einmal zu testen oder umzustellen oder zu schauen, wie das ankommt bei den eigenen.
Genau. Wir machen auch, also eben einerseits verkaufen wir Kleinstmengen. Also da starten wir wirklich bei einfach einer Haut. Wir verschneiden keine Häute, aber die sind ja teilweise auch gar nicht so groß. Mhm. Wenn wir Schultern herstellen, ist das ein Quadratmeter. Beim Ziegenleder ist es ein halber Quadratmeter. Und wir machen aber auch Produktion. Also wir machen auch White-Label-Produktion, wenn also jemand was herstellen lassen möchte. Mhm. Oder wir gerben auch die Felle von landwirtschaftlichen Betrieben mit unserer Gerbung. Wie zum Beispiel für Gut und Bösel, die schicken uns dann auch immer mal wieder ein Fell in die Gerberei. Und wir schicken ihnen dann eigentlich die fertigen Produkte zurück. Genau.
Okay. Ja. Gut. Das heißt, wir werden verlinken, wo man dich findet. Und
schön.
Wir brechen die Lanze für Produkte aus Leder, die aus nachhaltiger, biologischer, regionaler Landwirtschaft möglichst kommen und auch wieder die regionale Landwirtschaft stärken, das regionale Gewerbe stärken und das dann hoffentlich Konsumentinnen und Konsumenten findet, die das Material einfach wertschätzen, lange behalten, gut dafür sorgen und möglichst an die Kinder und Enkel weitervererben.
Genau.
Vielen Dank für das schöne Gespräch, liebe Nina.
Danke dir, liebe Gabi.
Was habe ich aus dieser Folge mitgenommen? Einerseits, diese Folge hat echt mein Schwarz-Weiß-Denken ein bisschen aufgelöst und ich erkenne Graustufen. Die Produktion von Leder weltweit kann schon sehr schmutzig sein, aber nur weil etwas in Indien oder China hergestellt ist, kann es trotzdem hochwertig und handwerklich ganz toll gemacht sein. Und nur weil es in Europa hergestellt wurde, muss ich trotzdem genau hinschauen, wo und unter welchen Umständen. Und dann, vor allem wenn die Herstellung transparent unter hohen Umwelt- und Sozialstandards stattfindet, hat Leder aus meiner Sicht als sehr langlebiges Material unbestreitbare Vorteile gegenüber erdölbasierten Ersatzprodukten. Dann fand ich diesen Satz, bei uns stirbt kein Tier wegen der Haut, zentral. Und der Gedanke, dass aus dem Abfallprodukt Tierhaut, das sonst verbrannt wird, ein hochwertiges Material entsteht, finde ich den Tieren gegenüber eigentlich sehr respektvoll. Für mich war da die Parallele zur Gastronomie auch so eine Erkenntnis, wo es eben so ist, dass Tiere, wenn sie schon für Fleischkonsum sterben müssen, dann auch wenigstens zur Gänze verarbeitet werden sollen, also Nose to Tail, von der Nase bis zur Schwanzspitze sozusagen. Und der letzte Punkt, der mir sehr gut gefallen hat, war, dass man bei wildem Leder das Leben des Tieres am Produkt dann sieht. Also wenn Hirsche irgendwelche Kämpfe ausgefochten haben und da Narben davongetragen haben, dann sieht man das dann einfach auch auf dieser Haut. In einem Video, das ich später noch zum Thema Gerbung und weitere Lederverarbeitung mit Nina aufgenommen habe, und auch das verlinke ich euch, da fand ich auch ganz beeindruckend, wie so ein vegetabil gegerbtes Leder sich mit dem Gebrauch noch weiter verändert und somit noch ein weiteres Leben eigentlich hat. Also kein statisches Produkt ist, sondern einfach auch noch weiter sich verändert und im Endeffekt mit dem Alter auch immer schöner wird. Diese Podcast-Folge passt gerade ganz besonders gut zu meinem Schwerpunktthema Schuhe und Leder im Rahmen des diesjährigen Textilportal Online Adventskalenders, der noch bis zum 24. Dezember 2025 stattfindet. Du kannst dich immer noch dazu anmelden. Dann erhältst du täglich morgens ein Türchen per E-Mail zugeschickt mit Infos, Anregungen oder Nachdenklichen zu mehr Nachhaltigkeit beim Textilkonsum, in diesem Fall halt Schuhe, Leder. An manchen Tagen gibt es Sachpreise, Bücher, Schuhe oder Handarbeitsmaterial zu gewinnen, das Firmen gesponsert haben. Wenn du erst im Lauf des Dezembers einsteigst, stelle ich dir die bereits erschienenen Türchen zum Nachlesen zur Verfügung. Den Link zur Anmeldung, der lautet textilportal.net/2025-Anmeldung, den schreibe ich dir auch noch in die Shownotes, also falls du daran noch teilnehmen möchtest, herzlich gerne. Auch dieses Mal freuen wir uns auf deine Anregungen und Fragen. Schenk uns einen Kommentar unter dem Artikel zu dieser Podcast-Folge. Den findest du unter dem Link textilportal.net/podcast042. Ich danke dir fürs Zuhören und ich freue mich auf dich in der nächsten Folge vom Textilportal Podcast.